SWR 1, der Sonntagmorgen mit Hans-Michael Ehl.
Heute ist der Welttag der Sternenkinder. Der soll erinnern an Kinder, die tot zur Welt kommen. In Deutschland endet etwa jede sechste Schwangerschaft mit einer Fehlgeburt. Aber über Fehlgeburten wird kaum gesprochen. Es ist ein echtes Tabuthema. Meine Kollegin Sülal Ajar hat mit einer Frau über ihre Erfahrungen gesprochen.
Der Eltern-Kind-Treff Mütze in Stuttgart-Vaihingen. Sonja Rantan zündet Kerzen für ihre zwei Sternenkinder an, die jeweils während der Schwangerschaft verstorben sind.
Vor allem das erste Mal war es dramatisch. Am Anfang war ich irgendwie im Nichts. Also war wirklich schwerste Depression mit allem drum und dran. Zum einen ist es der Verlust des Kindes und mit dem Verlust des Kindes gehen so viele Träume kaputt. Irgendwie hatte man sich die Zukunft schon ausgemalt. Ich meine, man kann vielleicht sagen, das ist blöd und naiv, das so schnell zu tun, aber ich glaube, es machen ganz viele Paare. Und das zerplatzte dann eben von eben auf jetzt.
Als Sonja Rantan 2011 zum ersten Mal schwanger wird, kann sie ihr Glück kaum fassen. Doch in der sechsten Schwangerschaftswoche stirbt das Kind. 2017 verliert sie erneut ein Kind, diesmal in der 14. Schwangerschaftswoche. Sie fühlt sich unverstanden.
Viele versuchen zu trösten und dann kommen halt schnell Sätze wie, ja, du bist ja noch so jung und du kannst ja noch schwanger werden und beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Und das sind aber alles Sätze, die ich in dem Moment nicht hören wollte, weil es ging mir um dieses Kind und ich wollte dieses Kind haben und nicht irgendein anderes. Und das ist auch so, es kann nie ein Kind ersetzt werden. Also auch wenn man noch 10 Kinder kriegt, dieses verlorene Kind wird nie ersetzt werden durch irgendein anderes.
Auch von medizinischer Seite aus fühlt sie sich alleingelassen.
Meine Frauenärztin hat mir sehr wenig Verständnis entgegengebracht, hat mir immer nur erklärt, ja, es ist alles ganz normal und gar nicht schlimm. Und ich habe immer gedacht, doch, aber für mich ist es schlimm.
Nach dem Schock muss sie schon nach kurzer Zeit wieder arbeiten. Der Gesetzgeber sieht keinen Schutz für Frauen wie Sonja Rantan vor. Erst ab der 24. Schwangerschaftswoche und wenn das verstorbene Kind mehr als 500 Gramm wiegt, spricht man von einer Totgeburt und hat Anspruch auf gesetzlichen Mutterschutz.
Genau, also beim ersten Mal war es so, dass ich erst ein paar Tage krankgeschrieben war und dann kamen die Herbstferien, das war geschickt getimt. Genau, und danach ging es aber wieder los und dann musste man wieder ins Getümmel und irgendwie, ja, egal wie es einem geht oder nicht. Und beim zweiten Mal hat mich mein Arzt einfach krank geschrieben, weil er gesagt hat, ich habe psychisch jetzt so viel Stabilität wieder erreicht, wir wollen das nicht gefährden. Und der hat mich dann einige Wochen einfach krank geschrieben und hat auch gesagt, jederzeit macht er das weiter.
Nur eine Krankschreibung reicht aber nicht, findet Rantan.
Für die Frauen selber ist das natürlich ein Unterschied, ob ich als Mutter wertgeschätzt werde, indem ich einen Mutterschutz erhalte, oder ob ich eben eine medizinische Diagnose habe oder eben eine Krankschreibung.
Die Sonderpädagogin hat 5 Kinder, 3 lebende und 2 Sternenkinder. Und ihre Geschichte ist eine von vielen. In Deutschland kommen auf 1.000 Geburten ungefähr 40 Fehlgeburten. Aber
ich glaube tatsächlich, ist es wirklich noch ein Tabuthema. Und deswegen ist es auch für viele Eltern so, dass es das erste Mal die Konfrontation mit dem Tod überhaupt ist, wenn sie selber ein Baby verlieren. Und das bringt natürlich dann nochmal diese ganze, naja, natürliche Reihenfolge durcheinander.
Inzwischen kann Sonja Rantan gut mit ihrer Trauer umgehen. Dabei hilft auch die von ihr mitinitiierte Selbsthilfegruppe Gesprächskreis Sternenkinder.
Heute ist der Tag der Sternenkinder. Der erinnert an Kinder, die tot geboren wurden. Eben im Beitrag haben wir gehört, wie es einer Frau ergangen ist, die 2 Kinder während der Schwangerschaft verloren hat. Ein Tabuthema, über das bei uns nicht wirklich offen gesprochen wird. Magdalena Zacher ist psychologische Psychotherapeutin am Institut für medizinische Psychologie in Heidelberg. Warum das immer noch ein Tabuthema ist, habe ich Sie gefragt.
Ja, da haben Sie absolut recht. Es ist leider immer noch ein Tabuthema. Ich würde schon sagen, dass in den letzten Jahren das Thema immer mehr mediale Präsenz gefunden hat. Dennoch ist es in keinster Weise selbstverständlich, darüber zu reden. Und ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen denke ich, dass die Häufigkeit von Fehlgeburten sowohl von Betroffenen, aber eben auch von der Gesellschaft sehr unterschätzt wird und einfach die 10-20% der Frauen, die leider ihr Kind verlieren, ja, da vergessen werden. Und es ist natürlich ein ganz intimes, sensibles Thema für jede Frau, was häufig mit Schuldgefühlen auch einhergeht, mit Scham, mit Gedanken wie, ja, mein Körper funktioniert vielleicht nicht richtig oder ich habe irgendwas falsch gemacht in den ersten Wochen. Was natürlich dazu führt, dass viele es eher für sich behalten. Und auch die Reaktionen im Umfeld, die in keinster Weise dem Schmerz und der Trauer der Betroffenen gerecht werden und eher dazu führen, dass Betroffene sich damit zurückziehen.
Gibt es eigentlich bessere Begriffe in der Fehlgeburt? Denke ich immer daran, da hat jemand einen Fehler gemacht, da hat jemand Schuld am Tod eines Kindes. Also gibt es da Alternativen?
Absolut. Da bin ich ganz Ihrer Meinung und auch viele Betroffenen empfinden das so, weshalb sie unter sich sozusagen oder für sich in ihrer Familie eher von Sternenkindern sprechen, von Regenbogenkindern, auch nicht von einer Totgeburt, sondern einer stillen Geburt beispielsweise.
Wie bei jeder Schwangerschaft entsteht ja eine Bindung der Mutter zum Kind. Sie selbst begleiten Frauen, die ein Kind verloren haben. Was ist in diesem Trauerprozess wichtig?
Zeit. Zeit ist vor allem ein ganz relevanter Faktor im Trauerprozess für die Betroffenen. Und auch sich das Recht zu nehmen, diese Zeit zu haben und trauern zu dürfen als Eltern.
Jetzt sind ja auch natürlich die Mütter beteiligt, aber auch Väter, Geschwister, Angehörige. Haben Sie einen konkreten Tipp, wie zum Beispiel Rituale helfen können, mit dieser schlimmen Situation umzugehen?
Ja, also viele Betroffene entscheiden sich zum Beispiel für eine Bestattung des Kindes. Das ist zum einen Pflicht ab einem Gewicht von 500 Gramm in Deutschland. Aber auch davor hat jede Familie das Recht, das Kind bestatten zu lassen. Vielleicht eine Art von Abschiedsritual als Familie zu gestalten. Vielleicht eine Kerze im Haus zu platzieren, die man regelmäßig anzündet, auch in Gedenken an das Kind. Das muss auch gar nichts Religiöses sein, sondern einfach eine individuelle Bedeutung für die Familie haben. Dann ist es für viele auch ganz wichtig, dem Kind einen Namen zu geben. Denn damit ja, ist klar, welchen Platz das Kind in der Familie hat. Oder auch eine Art Gedenkbox mit allen Erinnerungen, Eindrücken, die man mit dem Kind hatte, aufzubewahren.
Im Mai hat sich ein Bundestagsausschuss damit beschäftigt, dass auch Frauen, die eine Fehlgeburt hatten, Anspruch auf Mutterschutz haben sollten. Bisher müssen sich Mütter in der Regel krankschreiben lassen, um nicht gleich am nächsten Tag wieder arbeiten zu müssen. Was halten Sie von der Idee?
Also ich stehe absolut hinter dieser Idee für einen gestaffelten Mutterschutz und zwar auch ab Tag 1 des Bekanntwerdens der Schwangerschaft. Also ich denke, es wird den Müttern nicht gerecht, wie ihr Kind verlieren, an einer Grammzahl oder eben einer Schwangerschaftswoche das Thema Mutterschutz festzumachen. Die Frauen fühlen sich ab Bekanntwerden der Schwangerschaft meistens als Mutter und dem, denke ich, sollte der Gesetzgeber im Rahmen eines von Beginn an gestaffelten Mutterschutzes gerecht werden.
Wo finden Frauen Hilfe, wenn sie mit dieser schwierigen und schmerzlichen Erfahrung hadern?
Da gibt es verschiedene Anlaufstellen mittlerweile. Zum einen ganz niederschwellig Selbsthilfegruppen, auch online. Und dann gibt es auch vor Ort Schwangerschafts- oder Elternberatungsstellen, die kostenfreie Unterstützung anbieten. Und auch die Möglichkeit letztendlich für eine ambulante Psychotherapie beispielsweise, falls die Betroffenen in dem Ausmaß trauern, dass es eine psychologische Unterstützung braucht. Ich möchte aber an der Stelle nochmal klar sagen, dass der Trauerprozess an und für sich ist keine Erkrankung oder psychische Störung. Es ist eine ganz normale Reaktion auf ein schlimmes Ereignis.
Sagt Magdalena Zacher vom Institut für medizinische Psychologie in Heidelberg. Forschen, experimentieren, ausprobieren und das nach Herzenslust, das will das neue Jugendforschungszentrum in Pforzheim möglich machen. Ab November sollen dort Kurse und Workshops in Physik, Chemie, Arbeitswelt, Robotik oder Digitalisierung stattfinden. Kinder und Jugendliche sollen hier auch die Möglichkeit haben, sich auf Wettbewerbe vorzubereiten, zum Beispiel auf Jugend forscht. Zahlreiche Unternehmen aus der Region unterstützen das Projekt finanziell und mit ehrenamtlichen Betreuern. Unser Reporter Peter Lauber stellt das Projekt vor.
Tolle Sache, so ein 3D-Drucker. Der kann einfach alles produzieren, von der Kaffeetasse bis zur Comicfigur. Mitgebracht hat ihn Jürgen Steppuhn. Der Ingenieur ist einer von 25 überwiegend ehrenamtlichen Betreuern im Jugendforschungszentrum. Er wird hier bald den ersten Kurs anbieten.
Wo die Kinder lernen, wie funktioniert ein 3D-Drucker, diese 3D-Drucker selber aufbauen. Ein Schüler, der Interesse an derartigen Sachen hat, aber an der falschen Schule ist, weil dort gibt es keinen Lehrer, der sowas betreut, der kann hier im Jugendforschungszentrum an solchen Kursen teilnehmen.
Zur offiziellen Eröffnung sind auch etliche junge Tüftler gekommen, die bereits bei Jugendforscht erfolgreich waren und hier im Jugendforschungszentrum ihre Ideen weiterentwickeln wollen, so wie der 12-jährige Jonah Noack.
Ich habe mit meinem Forschungsteam einen Komposterofen erfunden. Der macht aus Kompost und kaltem Wasser warmes Wasser. Und unser Forschungsziel ist herauszufinden, wie viel Wasser können wir auf welche Temperatur erhitzen.
Auch die 15 Jahre alte Arina Rosemeier will die neuen Räumlichkeiten und technischen Möglichkeiten nutzen, um mit ihrer Arbeit weiterzukommen. Sie hat sich in der Corona-Zeit mit dem Thema Lüften von Klassenzimmern beschäftigt und dem Problem der Energieverschwendung an kalten Tagen.
Und deswegen haben wir jetzt ein Temperaturmessgerät hergestellt. Wir haben auch Wege, um anzuzeigen, wann zum Beispiel die Fenster geöffnet werden und wann nicht, wann niemand im Klassenzimmer ist und so. Alles zusammen wird dann ausgewertet und dann können wir daraus lesen, wie oft ist es am besten durchzulüften, auf welche Stufe sollte die Heizung gestellt werden und all solche Sachen.
Junge Leute für Technik begeistern, das sei das Ziel der Einrichtung. Eine Schule, die sich aber nicht wie Schule anfühlt, beschreibt es Thomas Jörg, selbst Lehrer und im Leitungsteam des Zentrums.
Wir haben keinen Notendruck. Und wenn Schüler für irgendwelche Projekte brennen, dann kommen die auch am Wochenende. Und dann kommen die auch meinetwegen auch abends. Wenn das Feuer mal entfacht ist, das muss dann halt weiter am Leben gehalten werden. Und dann ist genau so ein Ort dafür gedacht.
Neben vielen Unternehmen unterstützt auch die Hochschule Pforzheim das Projekt, Rektor Ulrich Jautz.
Es ist unsere Klientel. Ja. Wir bilden Ingenieure aus und wir stellen gerade mit Sorgen fest, dass das Interesse an Naturwissenschaften, an Technik allgemein nachlässt. Und da müssen wir alle zusammenarbeiten, weil das Land braucht Ingenieure.
Das Jugendforschungszentrum kann eine solche Ingenieurschmiede werden, ist dessen Leiter Jürgen Stepper überzeugt. In Nagold hat er schon ein ähnliches Zentrum aufgebaut und weiß daher, wie es funktioniert.
Zu uns kam mal einer, der hat gesagt, seine Mama vergisst immer den Teebeutel aus dem kochenden Wasser zu tun. Er möchte etwas erfinden, was den Teebeutel wieder automatisch rausholt. Wir haben ihm einen Elektroingenieur zur Seite gestellt. Am Ende war da so ein Metallkran, der hat den Teebeutel hochgenommen, heiße Wasser der Tasse rein, nach einer festgesetzten Zeit wieder raus und in den Abfallbehälter. Der hat dabei Programmieren gelernt, Platinenlöten und all diese Dinge. Da kriegen sie ein Aha-Erlebnis, hey, ich kann was, und das wird ein Selbstläufer.
Die neue Adresse für kleine Marie Curies oder Albert Einsteins, das Jugendforschungszentrum Pforzheim. Mehr Infos, auch wie die Bewerbung für einen Aufenthalt im Zentrum abläuft, gibt's auf jugendforschungszentrum.de. Von einer besorgniserregenden Entwicklung sprach die Vorsitzende des Zentralkomitees der Katholiken Irmestetter Karp angesichts des Abschneidens der AfD bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Aber nicht erst seit den Wahlen vom vergangenen Sonntag ist klar, Kirchenvertreter grenzen sich eindeutig gegen Positionen der AfD ab. So hatte Stetter Karp schon im Frühjahr erklärt, dass AfD-Mitglieder keine verantwortliche Position in der Kirche übernehmen dürften. Thema war der Umgang mit der AfD auch bei den katholischen Bischöfen vor 2 Wochen. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, zur Abgrenzung gegenüber der AfD.
Die AfD tritt mit extremistischen Positionierungen in die Öffentlichkeit. Einzelne Landesverbände und einzelne Personen können als Extremisten bezeichnet werden, weil sie vom Verfassungsschutz beobachtet sind. Das ist keine Alternative für unser Land. Wir wollen ein menschenfreundliches, ein demokratiefreundliches, ein europäisch orientiertes Land. Das ist meine persönliche und unsere gemeinsame Position auch als Bischöfe.
Positionen der AfD seien nicht mit dem christlichen Verständnis vom Menschen vereinbar, so Betzing weiter.
Es ist im Moment durch Äußerungen Einzelner, aber auch von parteilichen Gruppen eine Situation entstanden, in der wir sehr deutlich machen müssen, Menschenfeindlichkeit, Extremismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus sind mit der christlichen Lebensorientierung nicht zu vereinbaren, werden von uns strikt abgelehnt. Und wir glauben, dass es auch gesellschaftlich eine viel größere Wachsamkeit und einen Aufstand braucht.
Der Erfurter Bischof Ulrich Neimeyer, der bis 2014 Weihbischof im Bistum Mainz war, er macht deutlich, dass Menschen, die sich bei der AfD engagieren, bestimmte Positionen in der Kirche nicht übernehmen dürften. Ulrich Neimeyer.
Die Grenze ist da zu ziehen, wo jemand im Auftrag der katholischen Kirche spricht oder pädagogisch tätig ist. Und das ist der Grund, weshalb wir sagen, wer in der AfD Mandatsträger ist, wer offen sich als Mitglied der AfD bekennt, der kann nicht Religionslehrer sein.
Von Erschrecken bis zur Sorge um die Demokratie reichen die Reaktionen der christlichen Kirchen auf das Abschneiden der AfD bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern am vergangenen Sonntag. Gerd Pickel ist Religionssoziologe in Leipzig. Ich habe ihn gefragt, ob ihn das Abschneiden der AfD bei den Landtagswahlen überrascht hat.
Vielleicht in der Höhe ein klein wenig, aber so grundsätzlich nicht, weil der Trend ja doch schon länger auch vorhanden ist.
Wie groß ist die Unterstützung von AfD-Positionen bei kirchlich engagierten Menschen? Gibt es dazu Einschätzungen?
In der Tat, also es gibt tatsächlich empirische Studien jetzt, wo man dran ist, muss man sagen. Und was sich herausstellt, ist, dass es einen großen Part an Menschen in den Kirchen gibt, die der AfD sehr ablehnend gegenüberstehen. Es gibt aber eben auch einen Part, für den manche der Positionen anschlussfähig sind. Vor allem in dem Bereich der Leute, die sozusagen eher dogmatisch vielleicht auch bis hin sozusagen zu sehr eingleisig denken. Ich will jetzt gar nicht mal fundamentalistisch sagen, aber in diese Richtung denken. Bei denen kommen einige der Positionen gut an und das sind natürlich vor allem die Positionen, die sich auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sozusagen konzentrieren. Weil da gibt es Anschlusspunkte, klassische traditionelle Familie, Ablehnung von neuen Formen von Geschlecht und so. Da gibt es tatsächlich so etwas wie so eine Wahlverwandtschaft manchmal und das merkt man ja auch auf Demonstrationen wie der Demo für alle oder so etwas, wo dann gerade diese bestimmten kirchlichen Personen gerne beteiligt sind, obwohl man weiß natürlich, dass man mit Personen aus dem rechtsradikalen, rechtsextremen Raum zusammen unterwegs ist.
Die katholischen Bischöfe haben sich bei ihrer Versammlung Anfang Oktober von der AfD distanziert. Sie halten es für nicht vereinbar mit dem christlichen Glauben, sich in der AfD zu engagieren. Manche Bischöfe sagen, AfD-Anhänger dürften in Kirchengemeinden keine Funktion übernehmen. Was halten Sie von dieser Abgrenzung?
Das ist durchaus eine grundsätzliche Abgrenzung, aber ich finde sie jetzt per se zumindest eine klare Position, wie man sich gegenüber der AfD positioniert. Jetzt muss man aber natürlich zwischen der AfD-Spitze und den Wählerinnen unterscheiden. Gleichwohl sollte man zumindest die Frage aufwerfen, weißt du denn, was du dort tust, wenn du diese Partei unterstützt? Und in der Hinsicht ist das vielleicht auch mal eine klare Kante und dafür sind Kirchen ja vielleicht auch sozusagen jetzt mal da, diese zu zeigen.
Ich habe den Eindruck, dass in den Kirchengemeinden eher über politische Einstellungen nicht so gerne offen gesprochen wird. Wie offen werden solche Konflikte in den Kirchengemeinden ausgetragen?
Ja, wir hatten ja eine Studie sozusagen gemacht für die evangelische Kirche in Deutschland, wo wir auch in Gemeinden waren. Das Ergebnis ist, dass tatsächlich man versucht, natürlich solche konfliktären Themen zu vermeiden. Das ist vielleicht auch nachvollziehbar. Das ist wahrscheinlich nicht nur in Kirchengemeinden, wo man sich gegenüber sitzt und kennt so, sondern auch an anderen Stellen sehr ähnlich. Aber gleichwohl, es lässt sich natürlich nicht vermeiden, dass bestimmte sozusagen kritische Themen und Diskussionsthemen irgendwann auf den Tisch kommen und Auseinandersetzungen stattfinden. Man lädt jemanden zum Vortrag über den Islam ein und schon hat man eine interessante Debatte, sage ich jetzt mal. Und ähnlich ist es natürlich wiederum bezogen auf das ja auch sehr umstrittene Thema, was sozusagen Transpersonen, was Homosexualität angeht, da ist man im kirchlichen Raum ja durchaus sehr, sehr uneinheitlicher Meinung. Und da gibt es dann doch den Streit, den man häufig umschiffen möchte und umschifft, aber der natürlich irgendwann dann doch immer wieder herausbricht. Man kann es ja nicht ganz vermeiden. Und natürlich merken das Bischöfe oder merkt das zum Beispiel die Gleichstellungsstelle der EKD oder die kriegen natürlich wahnsinnig viel an Zuschriften, in denen man sagt, naja, okay, da merkt man, wir haben auch ganz andere Personen in unseren Reihen.
Was raten Sie Kirchengemeinden, in denen solche Konflikte offen ausbrechen? Wie kann man damit umgehen?
Also am besten ist tatsächlich offen damit umzugehen. Also dies zu diskutieren, seine Position auch klar zu machen, also auch die Position, die man als Christ vertritt und deutlich zu machen, so gut es geht, dass eben manche Positionen nicht gut zum Christentum passen. Man kann sich der Diskussion nicht entziehen und das sollte man vielleicht auch gar nicht tun. Man sollte aber vielleicht auch darauf verweisen, auf das, was das Christentum tatsächlich bedeutet und das ist eigentlich eine Offenheit gegenüber anderen Menschen und denen erstmal zuzuhören und das könnte sicherlich helfen und es könnte auch helfen, natürlich gerade den Kontakt zu anderen Religionsgemeinschaften, die ja auch hier sehr stark betroffen sind, herzustellen. Das kann das Bild durchaus deutlich verändern.
Kein Geld mehr für palästinensische Organisationen, hieß es diese Woche. Das war nach den Terrorattacken der Hamas auf Israel die Forderung unter anderem des Zentralrats der Juden in Deutschland. Das solle nicht nur für staatliche Unterstützung gelten, sondern auch für Gelder von kirchlichen Organisationen. Aber was würde ein solcher Zahlungsstopp bedeuten und wie reagieren kirchliche Organisationen auf die Forderung? Michael Lehmann hat sich erkundigt.
Krisensitzungen, eilige Telefonate, Abstimmungen mit Partnern in Israel und in den Palästinensergebieten. Es sind hektische Tage, auch für viele Mitarbeiter in kirchlichen Hilfsdiensten. Die jüngsten Attacken der Hamas gegen Israel bringen gewaltige Sorgen und viel Arbeit für die Mitarbeiter. Sie haben in den letzten Jahren viel Friedensarbeit geleistet, beispielsweise im Gazastreifen, wo die EMS, die evangelische Mission in Solidarität, ein Krankenhaus unterstützt. Natürlich auch finanziell, sagt der Nahost-Referent der EMS, Uwe Gräve. Er verfolgt in diesen Tagen, inwieweit die Vergeltungsattacken des israelischen Militärs im Gazastreifen auch die Sicherheit dieser Klinik gefährden.
Dieses Ahli Arab Krankenhaus ist gerade bei so einem Waffengang natürlich in großer Not und hat mit vielen, vielen, vielen Patienten zu tun, mit verwundeten Zivilisten. Und man muss es ganz hart aussprechen, zu sagen, diesem Krankenhaus in Gaza kein Geld mehr zu geben, bedeutet, die Menschen auf der Straße krepieren zu lassen.
Kirchliche Organisationen wie die EMS verstehen die Sorge des Zentralrats der Juden. Mit Geldflüssen aus Deutschland könnte auch neuer Terror durch extremistische Palästinenser unterstützt werden. Aber der Nahost-Experte der Organisation Gräve sagt, Hilfe für die Bevölkerung bleibe wichtig und könne kontrolliert werden.
Wir kriegen die Finanzberichte und die werden sehr genau geprüft. Und bislang haben wir da nie irgendwelche Unregelmäßigkeiten feststellen können. Deswegen sind Menschen weltweit eben in der Verantwortung, denen zu helfen, die am meisten zu leiden haben. Und das sind immer die Zivilisten, die zwischen die Fronten geraten.
Der Hauptgeschäftsführer des katholischen Hilfswerks Miserior, Spiegel, wirbt ebenfalls dafür, die Initiativen in den Palästinensergebieten nicht ganz einzustellen. In seiner Stellungnahme heißt es, Geldunterstützung auch aus dem deutschen Entwicklungsministerium sei weiter wichtig. Der Nahostbeauftragte von Miserior, Peter Maywald.
Wir sehen, dass jetzt durch diese Terrorangriffe, aber auch durch die Gegenreaktion die Menschen dringendst auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Sie sind in Bunkern, sie versuchen sich in Sicherheit zu bringen. Sie haben nichts, sie brauchen Wasser, Unterstützung für Lebensmittel. Wir müssen als Miserior weiterhin an der Seite der Menschen auf beiden Seiten der Grenze sein.
Da weder evangelische Landeskirchen noch die katholischen Diözesen direkte Hilfe für palästinensische Organisationen leisten, haben sie als kirchliche Institutionen momentan auch keinen Erklärungsbedarf. Dafür sorgen sich Akteure wie Uwe Gräve von der evangelischen Mission in Solidarität umso mehr, dass ihre finanzielle Unterstützung für notleidende Palästinenser und damit das von ihm betreute Krankenhaus im Gazastreifen gefährdet sein könnten.
Das Krankenhaus steht und tut seine Arbeit. Es ist auch nichts kaputt gegangen bislang. Der Bedarf ist riesig an Menschen, verwundeten Zivilisten, die dorthin kommen. Es ist wahnsinnig viel zu tun und es braucht wahnsinnig viel Unterstützung eben auch.
Uwe Gräbe vom Hilfswerk Evangelische Mission in Solidarität über die Hilfe für ein Krankenhaus in Palästina. Die Diskussion, ob auch nach den Terrorattacken der Hamas auf Israel weiter Hilfsgelder nach Palästina fließen sollen, wird vermutlich noch weitergehen. Kirchliche Organisationen halten einen Stopp der karitativen Unterstützung nicht für sinnvoll, sagen sie. Auf Schalke hat Teammanager Gerald Asamoah im Moment alle Hände voll zu tun. Es läuft gerade nicht so ganz rund beim Traditionsverein, der in der zweiten Bundesliga nur auf dem drittletzten Platz liegt. Asamoah setzt sich seit Jahren gegen Rassismus und Diskriminierung ein. Und das nicht nur auf dem Fußballplatz. Und für sein Engagement wurde er jetzt in Rottenburg am Neckar mit dem Eugen-Bolz-Preis geehrt. Der erinnert an den früheren württembergischen Staatspräsidenten und NS-Widerstandskämpfer Eugen Bolz. Unsere Reporterin Pauline Strempel über den neuen Preisträger Gerald Asamoah.
Gerald Asamoah sitzt heiter vor einer großen Sponsorenwand in einem Konferenzraum vom FC Schalke 04. Vor 8 Jahren war das ganz anders. Damals kämpfte er mit den Tränen, als er sich im vollbesetzten Stadion von seinen Fans verabschiedete.
Ich kann nur mal wiederholen, danke, was ihr aus mir gemacht habt. Ihr habt gezeigt, ist egal, was für eine Hautfarbe man hat, ist egal, wo man herkommt. Und ihr habt mir einfach bewiesen, dass ich einfach zu euch gehöre. Und deswegen danke nochmal.
Dieses Zugehörigkeitsgefühl ist für ihn nicht selbstverständlich. Denn auf dem Schulhof erfuhr er in Deutschland Ausgrenzung und Fremdzuschreibungen.
Beispielsweise das N-Wort habe ich vorher nie gekannt in Ghana. Gab es auf dem Schulhof ab und zu mal Stress, weil du das einfach nicht akzeptieren wolltest. Und das war die erste Erfahrung in Deutschland, wo ich wirklich gemerkt habe, dass ich leicht ausgegrenzt werde.
Mit seiner Leidenschaft dem Fußball kam er schon in Ghana in Kontakt. Trotzdem wirkt der Fußball wie ein zweischneidiges Schwert in seiner Biografie. Türöffner einerseits, Raum verbaler Gewalt andererseits. Fans schmissen Bananen auf den Platz und pfiffen ihn aus, aber...
Es hat mich immer motiviert, die Menschen zu zeigen, ihr bekommt nicht das, was ihr erwartet. Das, was sie erwarten, okay, wir schaffen es in Asamoah so müde zu machen, dass er sagt, okay, ich kann nicht mehr, ich gehe raus. Sondern für mich war eine Motivation, jetzt ist recht. Jetzt ist recht, wenn ich ausgegrenzt wurde. Jetzt ist recht, wenn ich beleidigt wurde. Habe ich okay, jetzt ist recht, gebe ich alles davor.
Den Impuls, sich zur Wehr zu setzen, habe ihm seine Großmutter mitgegeben. Die zog ihn und seine zwei Geschwister in Ghana groß, bis er mit 12 Jahren zu seinen Eltern nach Deutschland kam.
Ich weiß, mit Kampf kann man sehr, sehr viel erreichen. Und das hat mich auch in einer Situation, wo ich drin war, das, was ich erlebt habe, das hat immer mich auch so gestärkt, einfach weiterzumachen.
Diese Ausdauer führte ihn in die Nationalmannschaft für die WM 2002. Gegen den Wunsch seines Vaters entschied er sich bewusst für das deutsche und gegen das ghanaische Team. Dieser coole Typ, der äußerlich ein Kraftpaket ist, zeigt sich in Interviews verletzlich und nahbar. Eine Begegnung bei einem Länderspiel in Polen ist ihm besonders in Erinnerung geblieben.
Es gab ein Kind, der hat mich mal angefasst und weggerannt, um zu gucken, ob ich abfärbe. Ich habe mit meiner Art und Weise, wie ich war, habe ich irgendwann geschafft, dass die Kinder mich geliebt haben. Aber am Anfang aber war diese Ängste da.
All diese Erfahrungen haben ihm gezeigt, wie wichtig es ist, sich zu engagieren. 2007 gründete er die Gerald-Asamoah-Stiftung für herzkranke Kinder. Für das Projekt Schule gegen Rassismus, Schule mit Courage, besucht er regelmäßig Schulklassen, diskutiert mit Schülerinnen und Schülern darüber, wie sie im Alltag Zivilcourage zeigen können.
Wenn jetzt jemand ausgegrenzt wird, wenn du in der Bahn sitzt und jemand vielleicht angepuppelt wird, weil er vielleicht anders aussieht, dass man einfach dazwischen geht. Klar, muss man einfach aufpassen, aber trotzdem einfach eine Meinung haben.
Ja, und die hat er. Ex-Fußballnationalspieler Gerald Asamoah wurde gestern in Rottenburg mit dem Eugen-Bolz-Preis ausgezeichnet. Und das hat ihn zu Tränen gerührt, diesen Preis zu bekommen. Mit dem Eugen-Bolz-Preis wird er unter anderem für seinen Einsatz gegen Rassismus und Diskriminierung geehrt.